Ja, ihr Lieben, ich möchte gerne weiter fortfahren mit der Auslegung des ersten Korintherbriefes. Wir haben ja vor einiger Zeit gehört, die Kapitel 8 und 9 des ersten Korintherbriefes. Wir haben gesehen, dass der Apostel Paulus dort die Gemeinde belehrt über ein heikles Thema, das damals bei diesen jungen, vielfach aus dem Heidentum frisch zum Glauben gekommenen Christen wirklich problematisch war. Und zwar ging es um die Verquickung dieser jungen Gläubigen mit dem Götzendienst. Wir müssen uns das vorstellen, dass diese heidnischen Städte, und Korinth war eine der schlimmsten davon, voll waren von heidnischen Tempeln. Dass die damaligen Heiden es völlig gewohnt waren, nicht nur etwa einem Gott zu dienen, sondern vielen Göttern und Götzen. Und dass es völlig normal war, dass ständig irgendwelche Götzenopfer gebracht wurden, dass es Götzenopferfeste gab. Es war dann so ähnlich, wie es auch in den biblischen Opfern war, dass nämlich die Opfernden dann auch ein Tier zum Beispiel geopfert haben, eine Ziege oder ein Rind, und dann haben sie dem Götzen einen Teil davon geopfert und dann einen Teil haben sie selber in einem Festmahl genossen, gegessen, haben dazu auch Freunde, Bekannte eingeladen. Und in dieses Geflecht der Beziehungen waren ja die jungen korinthischen Christen früher fest eingebaut. Das heißt, auch sie wurden immer wieder zu solchen Götzenopferfesten eingeladen, hatten die Gewohnheit, selber in die Götzentempel zu gehen und dort Götzenopfer zu bringen und an diesen Mahlzeiten teilzunehmen, die den Götzen geweiht waren. Und nun hatte sie der Herr Jesus herausgerufen aus dem Götzendienst, dahin dem allein wahren Gott, dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, alleine zu dienen. Aber es ist klar, und das ist ja bei uns auch nicht anders, ja, die verwandtschaftlichen, die bekanntschaftlichen, nachbarschaftlichen Beziehungen dieser jungen Christen zu ihrer heidnischen Umgebung waren ja nicht völlig unterbrochen, sondern da kam der Nachbar und hat gesagt, ja, ich gebe dem Gott Jupiter ein Opfer und da feiern wir ein Fest und du bist wieder herzlich eingeladen, wie immer. Ja, und dann war die Frage jetzt, was tue ich? Und da waren einige dieser jungen Christen, die haben gesagt, oh, ich kann da ruhig hingehen. Ich muss ja ein evangelistisches Zeugnis sein. Ich muss ja den Kontakt zu den anderen beibehalten. Vielleicht gab es auch solche Gedanken. Heute gibt es jedenfalls solche Gedanken bei manchen. Und sie haben gesagt, ja, warum auch nicht? Ich kann doch ruhig zu diesem Götzentempel gehen. Ich weiß ja inzwischen, dass die Götzen nichts sind, sondern dass nur der wahre Gott Anbetung verdient. Und ich brauche ja nicht daran zu denken, an das, was die anderen denken. Ich bin einfach dabei und esse das Götzenopfer mal mit. Und da gab es Spannungen. Da gab es sicher auch andere, sicher auch die gläubig gewordenen Juden, die haben gesagt, wie kannst du nur? Ja, es ist doch ganz klar, dass man sich von den Götzenopfern fernhalten muss. Und dann haben sie ja einen Brief oder auch Nachricht gesandt durch Boten, Fragen gestellt an den Apostel. Und der Apostel versucht ihnen zu antworten und ihnen zu zeigen, wie ist es jetzt mit dem Willen des Herrn Jesus? Was sollen wir machen, wenn wir Götzenopfer, Mahlzeiten, wenn wir dazu eingeladen sind, wenn wir da dann teilnehmen sollen, ist das falsch? Und wir haben gesehen, im Kapitel 8 sagt Paulus zuallererst mal eine Sache. Er sagt nämlich, schaut her, wenn ihr Freiheit habt, Götzenopferfleisch zu essen, und an sich ist es ja kein anderes Fleisch wie anderes, das ist einfach Fleisch von einem Tier, das Gott geschaffen hat. Ja? Der Götze hat nichts dran gemacht, kann auch nichts wegnehmen. Ja? Von daher hättet ihr grundsätzlich eine gewisse Freiheit, das Fleisch zu essen, was bei einem Götzenopfer geopfert wurde. Aber jetzt schaut mal, was ist mit dem Bruder, dem schwachen Bruder, dem Bruder, dem das Not bereitet, der empfindet, dass dieses Fleisch immer noch den Götzen geweiht ist und der das deshalb als Götzenopferfleisch essen würde. Wenn du deine Freiheit ausnutzt, dann wirst du ihn in Not und in geistliche Verderbnis bringen, wenn er das auch tut. Und deswegen lieber enthalte dich davon, weil du deinem Bruder nicht schaden sollst, sondern lieber auf Freiheiten verzichten sollst, um deines Bruders willen. Das war in 1. Korinther 8 so die Linie, die der Apostel Paulus hier dargelegt hat. In 1. Korinther 9 geht er dann auf den rechten Umgang mit der christlichen Freiheit etwas gründlicher ein. Im Galaterbrief sagt ja der Apostel Paulus, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Wir sind keine Sklaven. Wir sind auch keine Knechte des Gesetzes mehr. Gesetzlichkeit im biblischen Sinn heißt, ich muss alle Gebote halten, damit ich gerettet werde. Das war nämlich das Joch des Juden, das er auf sich nahm, wenn er sich beschneiden ließ. Ja? Er musste die Gebote halten, sonst hatte er kein Leben, kein Heil. Das war die Bedingung des mosaischen Gesetzesbundes. Und von diesem Knechtschaft sind wir befreit. Aber, und das sagt Paulus eben auch in Galater 5, lasst die Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch werden. Das ist nicht eine Freiheit zu sündigen und lose und zuchtlos zu leben, sondern das ist die Freiheit, bewusst aus freiem Willen, aus Einsicht die Gebote Gottes zu halten und dem Herrn treu zu dienen. Und diese Freiheit bringt der Apostel Paulus in Kapitel 9 eigentlich hauptsächlich an seinem eigenen Vorbild und Beispiel den Korinthern nahe. Er zeigt ihnen, dass er eigentlich die Freiheit gehabt hätte zu heiraten, dass er aber freiwillig darauf verzichtet hat, um dem Herrn ungeteilter zu dienen. Er zeigt, dass er eigentlich die Freiheit gehabt hätte, Geld zu bekommen, Spenden zu empfangen für seinen Dienst unter den Heiden als Evangelist, dass es Gott sogar so verordnet hat, dass er persönlich aber es viel lieber so gehabt hat, dass er kostenfrei das Evangelium verkündigt und selber eben sich das Geld verdient, was er für seinen Dienst brauchte. Und dann kommt eben da am Abschluss noch dieser Vergleich mit dem Läufer, mit dem Sportler, wo er sagt, schau her, solch ein Sportler, und das wussten die Griechen, da waren ja die isthmischen Spiele, die berühmten, nicht weit von Korinth entfernt, solch ein Sportler verzichtet freiwillig auf alle möglichen Dinge. Ja, der isst nicht fett und viel, ja, der verzichtet auf alle möglichen Vergnügungen, der trainiert Tage und Wochen lang ständig, um sich fit zu machen, um diesen Wettkampf zu gewinnen, bei dem alles drauf ankommt. Und dann sagt er, schau, so sollt ihr in eurem geistlichen Leben auch sein. Ihr habt manche Freiheiten, aber ihr solltet, damit ihr dem Herrn dienen könnt und das geistliche Ziel erreicht, ihr solltet freiwillig auf viele Freiheiten verzichten, die ihr habt oder die ihr meint zu haben. Das war so die Argumentation, die der Apostel Paulus in den 1. Korinther 8 und 9 gebracht hat. Und jetzt kommen wir auf das 10. Kapitel. Und dort führt Paulus im Grund diese ganze Argumentation weiter. Und er bringt jetzt einen wesentlich ernsteren Gedanken noch mit ins Spiel. Es war ja so, dass eben manche der Korinther die Freiheit hatten, in einem Götzentempel an einem Götzenopfermahl teilzunehmen, das zu Ehren der Götzen gegeben wurde. Und nun stellt er ihnen vor und sagt, schaut mal her, ihr nehmt teil am Tisch des Herrn, am Mahl des Herrn. Wir haben das ja heute Morgen auch getan, die da waren, dass sie bewusst diese Zeichen des Erlösungswerkes, der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, den Kelch und das Brot untereinander geteilt haben. Und er sagt, schaut her, das zeigt, dass ihr Gemeinschaft mit dem heiligen Gott habt, mit dem Herrn Jesus, der für euch gestorben ist. Und wenn ihr eine solche Gemeinschaft bekennt, dann könnt ihr nicht gleichzeitig Gemeinschaft mit den Götzen haben und die Opfer der Götzen annehmen und in ihren Tempeln essen. Also jetzt geht es tiefer. Und er zeigt ihnen, dass diese falsche Freiheit, die sie hatten, diese falsche Selbstsicherheit, ach, ich bin doch jetzt Christ, ich kann doch jetzt alles Mögliche machen, das schadet mir doch nichts. Jesus Christus hat ja meine Schuld abgewaschen. Ich kann ruhig da mal in so ein paar Grenzbereiche gehen. Da warnt sie Paulus und sagt, passt auf, dass ihr das Vorrecht habt, Christus anzugehören, dass ihr das Vorrecht habt, von Gott gesegnet und begnadigt zu sein, das bedeutet nicht, dass ihr die Freiheit habt, zu sündigen und Böses zu tun. Und das sehen wir hier am Anfang von 1. Korinther 10 hauptsächlich am Alten Testament, an den Beispielen und Vorbildern des Alten Testaments. Ich möchte einfach einmal 1. Korinther 10, den ersten Abschnitt lesen bis Vers 13. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Ja, was sagt der Apostel Paulus hier den Korinthern und was sagt er auch uns? Wie gesagt, die Korinther hatten sich ein Stück drauf berufen, ja, jetzt bin ich ja Christ. Jetzt habe ich ja Anteil an dem Blut des Lammes. Meine Sünde ist weggenommen. Ich bin zur Freiheit befreit. Jetzt kann ich mich ganz frei bewegen und alle möglichen Dinge tun. Und hier weist der Apostel Paulus sie darauf hin, dass im Alten Testament das Volk Gottes auch sehr viele Vorrechte hatte. Dass Gott sich übernatürlich an ihm geoffenbart hat und es errettet hat mit mächtiger Hand. Und dass dennoch dieses Volk zum großen Teil gegen Gott rebelliert hat und dem Gericht Gottes verfallen war. Ich denke, es ist wichtig, wenn wir das hier lesen, diesen Abschnitt, dass wir die Verse 6 und 11 besonders beachten. Denn Paulus legt hier das Alte Testament schon so aus, wie er es in diesen Versen auch erläutert, nämlich typologisch vorbildhaft. Das ist wichtig, sonst werden manche Dinge vielleicht etwas schwerer zu verstehen. Wir lesen ja in Vers 6, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Also die Dinge des Alten Testaments, die da geschildert sind, die geben uns einen Spiegel, sie zeigen uns ein Beispiel, damit wir uns warnen lassen, damit wir nicht so handeln wie damals die Israeliten. Man könnte dasselbe zum Beispiel auch von den Königsbüchern sagen. Ja, da finden wir auch lauter Vorbilder. Wir haben es in der Bibelstunde gerade, warnende Vorbilder von Königen, die Gott untreu waren, und ermutigende Vorbilder von einem Hiskia, von einem Josia, von Königen, die auf Gott vertrauten und die den Herrn erlebten und gesegnet wurden vom Herrn. So sind Vorbilder im Alten Testament. Und im Vers 11 heißt es noch einmal, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung oder zur Mahnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Also Paulus sagte, das ist nicht nur ein geschichtlicher Bericht. Das ist ganz wichtig. Was der Geist Gottes in den heiligen Schriften des Alten Testaments aufzeichnen wollte, das hat der Geist Gottes auch niederschreiben lassen, um uns als Gläubige in Christus zu belehren, um uns tieferen Einblick zu geben in die Segnungen und Reichtümer und den geistlichen Weg, den wir mit dem Herrn Jesus gehen dürfen. Also nicht nur das Neue Testament ist für uns belehrend, obwohl es der Schlüssel für uns ist, der Schlüssel zur Lehre und zur Auslegung, sondern das Alte Testament hat uns sehr wohl auch sehr, sehr viel zu sagen. Wir haben sehr viele Dinge, die wir hauptsächlich sogar im Alten Testament geoffenbart bekommen. Zum Beispiel Gott als den Schöpfer finden wir hauptsächlich im Alten Testament. Ja, Psalmen, Hiob, natürlich 1. Mose, aber auch andere Eigenschaften Gottes, seine Heiligkeit und Gerechtigkeit, sein Zorn über die Sünde, das finden wir hauptsächlich im Alten Testament geoffenbart und diese Dinge sind zu unserer Belehrung und zu unserer Warnung aufgeschrieben. Wir finden es ja auch in 1. Korinther 15, dass die Dinge, die zuvor geschrieben sind, zu unserer Belehrung geschrieben sind. Und auf der anderen Seite zeigt hier Paulus, wir dürfen diese Dinge auch ein Stück deuten und verstehen im Hinblick auf das, was wir in Christus haben. Ja, also eine symbolische, eine vorbildhafte Deutung. Das leugnet nicht die Geschichte. Es ist realgeschichtlich geschehen. Aber die Dinge, die geschichtlich geschehen sind, haben für uns eine belehrende Bedeutung. Und wir sollten sie auf unser Leben anwenden. Wendest du die Bibel auf dein Leben an, wenn du sie liest? Fragst du dich immer wieder, was hat der Herr mir persönlich zu sagen durch den Abschnitt, den ich gerade vor mir habe? Ich muss es mir selber sagen. Man ist auch, gerade wenn man im Verkündigungsdienst ist, immer in der Gefahr zu denken, oh, das wäre gut für so eine Predigt und das wäre gut, mal dem und jenem zu sagen. Ja, aber die Bibel redet zuallererst immer zu uns persönlich. Und wenn sie zu uns nicht reden kann, dann haben wir auch keine Vollmacht, zu anderen über die Bibel zu reden. Und das gilt gerade auch für das Alte Testament. Ja, diese vorbildhafte Bedeutung finden wir schon in den Argumenten, die Paulus hier anführt. Er führt die Geschichte des Volkes Israel an. Und er zeigt, alle die Israeliten waren unter der Wolke. Und die Wolke war ja das Sinnbild der Gegenwart Gottes, der schützenden, rettenden Gegenwart Gottes. Wir erinnern uns, dass die Wolke zwischen das ägyptische Heer und das Volk Israel getreten ist und die Israeliten beschirmt hat und die Ägypter verwirrt hat. Und so sehen wir immer wieder den Schutz der Gegenwart Gottes. Sie sind alle durch das Meer gegangen. Ja, Gott hat ein Wunder getan. Er hat die Wassermassen dieses Meeres zur Seite gebracht und hat sie dort stehen lassen wie eine Mauer und sie durften trockenen Fußes durch dieses Meer gehen. Ein Bild der Errettung. Wasser ist ein Bild des Gerichts. Ja, wenn die Wasser über uns zusammenschlagen, dann ist aus normalerweise, dann sind wir tot und ertrunken. Und sie wurden hindurch gerettet. Sie haben eine geistliche Speise gegessen. Was war das? Das Manna. Das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Ja? Aber hier sehen wir auch wieder das Vorbildhafte. Sie hatten reales Manna. Das war übernatürlich, aber es war tatsächlich leibliche Nahrung. Aber Paulus sagt ja, schaut her, im Grunde war das eine geistliche Speise, so wie ihr auch eine geistliche Speise habt. Und sie haben einen geistlichen Trank getrunken. Ja, sie hatten ja in der Wüste, brauchten sie ja Wasser, ein großes Volk, mitten in der Wüste. Und die Bibel zeigt, dass hier Christus selbst, der Fels, dieses Wasser gespendet hat. Und zwar nicht nur an den Gelegenheiten, wo dieses Wasser geschlagen wurde, sondern Christus folgte dieser Volksgemeinde und hat sie mit Wasser getränkt auf übernatürliche, wunderbare Weise. Wie auch immer, das heißt nicht, dass da ein realer Fels überall nachgefolgt hat, sondern, und da kommen wir auch wieder auf diese symbolische, typische Sprache, Vorbildsprache, der Fels war Christus. Ja, was heißt es jetzt? Sind wir jetzt beim Deismus gelandet, wo die Heiden sagen, Gott ist im Stein, Gott ist in allem drin und darüber hinaus gibt es keinen Gott? Nein. Ja, der Fels war ein Sinnbild auf Christus. Der Fels deutete hin auf Christus. Genauso, wenn es später heißt, das ist mein Leib von dem Brot, heißt es eben nicht, wie die katholische Kirche lehrt und zum Teil die evangelische, dass jetzt dadurch das Brot wirklich zum Leib des Christus geworden wäre, sondern das bedeutet, das ist ein Sinnbild für meinen Leib. Und genauso hier, der Fels, der damals geschlagen wurde, deutete auf Christus hin, den Erlöser, der erst dann geistlichen Trank geben konnte, als er geschlagen wurde, als er nämlich am Kreuz zu sterben hatte. Aber das war ein Vorbild, ein geistliches Sinnbild und wir müssen diese Dinge geistlich verstehen. Ja? Also im Grund sagt Paulus hier, schaut her, auf eine Weise hatten die Israeliten ganz vergleichbare Privilegien wie ihr. Ihr rühmt euch, dass ihr Gemeinschaft mit Christus habt, dass ihr auch Anteil am Mahl des Herrn habt, dass ihr getauft worden seid. Ja, auf eine Weise ist das Volk auch getauft worden. Ja, auch das ist sinnbildlich zu verstehen, denke ich. Ja, auf Mose getauft worden. Und Mose war ja das große Gegenbild von Christus. Ja, so wie Mose das Volk erlöste und als Mittler zwischen Gott und dem sündigen Volk stand, so auch Christus für sein Volk. Ja, also er sagt, schaut her, die Juden haben auch diese Vorrechte gehabt, die ihr als Christen habt. Und trotzdem sind sie durch ihren Unglauben und durch ihre Rebellion im Gericht Gottes gefallen. Hütet euch also, dass es euch nicht genauso geht. Ja, am Schluss heißt es darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Das ist der inspirierte Schluss aus dieser geschichtlichen Abhandlung aus diesem Blick in das Ergehen des Volkes Israel. Ja, die Israeliten, was war mit ihnen los? Und wir finden hier 5 Vorrechte der Israeliten und wir finden genauso 5 Abweichungen und Sünden der Israeliten. Und ich denke, es ist gut, wir gehen einmal diesen Dingen nach und schlagen auch einmal nach. Das ist ja interessanterweise alles im 4. Buch Mose aufgeschrieben, was Paulus hier anführt. Was waren diese Fehltritte der Israeliten, die letztlich dazu geführt haben, dass sie verworfen wurden von Gott? Das erste, sie waren nach Bösem begierig. 4. Mose 11, Vers 4 bis 6 ist da, denke ich, die Stelle, an die wir zu denken haben. Da lesen wir ja, das hergelaufene Gesindel oder das Mischvolk, aber das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern, sehr begehrlich. Und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen und an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als das Manna. Und dann später gibt Gott ihnen Fleisch und in Vers 33 und 34 lesen wir, als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen und noch nicht verzehrt war, da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk und der Herr schlug sie mit einer sehr großen Plage. Daher nannten sie jenen Ort Lustgräber, weil man dort das lüsterne Volk begrub. Also sie waren begehrlich. Sie hatten ein vom Himmel gesandtes Brot. Das war lieblich. Und was wollten sie? Fleisch und Knoblauch. Ja. Und es drückt so etwas aus von dieser fleischlichen Begierde. Von der sagt die Bibel ja auch im Neuen Testament etwas. Ja. Dass sie ein Fallstrick für uns sein kann. Dass wir nach den natürlichen Dingen, nach den Dingen dieser Welt begehrlich sind und dass wir die himmlischen Dinge missachten. Geht es nicht manchem Christen auch so, dass er sagt, ja, immer nur beten und immer nur Bibel lesen, das gefällt mir nicht mehr. Ich will was erleben, ich will was Tolles für mich haben, ich will raus aus diesem ganzen frommen Mief und endlich mal mich selber verwirklichen. Ja? Ich denke, so denken leider viele Christen. Ja? Und sie missachten das, was Gott gegeben hat. Und sie wollen das, was ihnen die Welt anbietet. Ägypten ist ja ein Sinnbild auf die Welt in der Bibel. Sie wollen das, was die Welt anbietet, lieber haben als das, was Gott ihnen gibt. Und dann fangen sie an, aufzubegehren und sagen, wird uns Gott vielleicht auch Fleisch geben? Und das ist auch etwas, was uns bedenklich machen sollte. Gott gibt ihnen Fleisch. Gott erhört ihre, ja, wie soll man sagen, Forderung. Bitte war es ja keine. Aber es dient ihnen zum Gericht. Es ist ihnen nicht zum Segen. Ja, letztlich kommen viele im Gericht Gottes um, weil sie nach Bösem, nach den Dingen dieser Welt begehrlich waren und die Segnungen Gottes missachtet haben. Wen hat Gott so gespeist wie die Israeliten? Die Bibel sagt, Gott gibt den Raben Brot. Gott gibt jedem Tier die Nahrung, auch den Menschen. Aber nur diesem auserwählten Volk hat er Brot vom Himmel gegeben. Etwas Übernatürliches. Und genau das haben sie verachtet für die Fleischespeise. Ja, und dann kommt das Nächste. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Das weist ja auf 2. Mose hin, also das ist die Ausnahme, da finden wir diesen Tanz ums goldene Kalb. Das ist, denke ich, das Entscheidende. Wobei da noch Beispiele auch später zu finden sind. Aber dort in 2. Mose 32, da lesen wir von diesem Götzendienst, den das Volk einführte, als Mose auf dem Berg war. Ich lese mal von Vers 4. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und sie standen auf, um sich zu belustigen. Ja, das, was uns nachdenklich machen sollte, Die Israeliten haben gesagt, ja, wir wollen ja dem Herrn ein Fest feiern. Nicht den Götzen, dem Herrn. Aber sie haben es in derselben Art getan, wie die Heiden ihren Götzendienst gefeiert haben. Und Gott hat gesagt, das Volk hat Verderben angerichtet. Es hat ein Gräuel begangen. Ja, also es war ein Fest für den Herrn, aber eigenmächtig. Nicht so, wie es Gottes Wort wollte, sondern auf heidnische Weise wollten sie Gott opfern. Und Gott hat gesagt, das ist Götzendienst. Und genau das finden wir hier auch eben im Neuen Testament. Und wir haben eben schon gesehen, dass diese jungen Christen, die gerade erst aus dem Heidentum und aus dem Götzendienst herausgeführt worden waren, dass sie wirklich in Gefahr waren, wieder sich in den Götzendienst verstricken zu lassen. Dass sie gesagt haben, es ist doch nichts dabei, wenn ich an so einem Götzenopfer teilnehme. Und später sagt ihnen Paulus, du opferst damit den Dämonen. Du machst dich eins mit den bösen Geistern, die hinter diesen Götzen stehen. Ja, also das war eine ganz ernste Warnung damals an die Korinther. Aber ich denke, auch heute ist es nicht unwichtig, dass wir dran denken, dass die Gefahr des Götzendienstes nicht so weit von uns weg ist, wie wir meinen. Man denkt ja, ach, wir sind ja heute aufgeklärt, heute gibt es ja kein Heidentum mehr. Ich hoffe, wir wissen, dass das nicht stimmt, sondern dass das Heidentum und der Götzendienst in unserem Land und in den westlichen Ländern eine machtvolle Wiederbelebung erfährt und gerade immer weiter um sich greift. Ja? Der Dienst an irgendwelchen Geistern, da kommen die ganzen Esoterik-Dinge dazu, die in diese Richtung gehen, ja. Ob das jetzt Feng Shui ist und was weiß ich, diese ganzen chinesischen, hinduistischen Dinge, ja. Okkultismus, Zauberei ist immer mit Götzendienst verbunden, ja. Wir kommen in die Gemeinschaft mit bösen Geistern, wenn wir uns auf solche Dinge auch einlassen wie Akupunktur. Alle diese Dinge, hinter denen letztlich ein esoterisches Weltbild steht. Und auch für uns ist es nicht ohne diese Warnung zu beachten. Wir müssen auch daran denken, dass die Reformatoren mit Recht gesagt haben, auch die Eucharistie, dieses falsche Messopfer der katholischen Kirche, ist Götzendienst. Es ist ein falscher Christus, dem da geopfert wird. Und das ist eine wirkliche Gefahr. Ich selber bin unter Vermittlung der charismatischen Bewegung einmal da hineingekommen und habe eine Hostie angebetet, in der Schweiz mal irgendwo in einem Kloster, ja. Als junger Christ. Ja, also man kann nicht sagen, oh, das ist ja ganz weit von mir weg, sondern diese Dinge auch gerade durch die Ökumene kommen uns näher. In der evangelischen Kirche ist auch schon dieser Dämonen- und Götzendienst immer weiter verbreitet. Es gibt inzwischen sogar auf dem evangelischen Kirchentag, auf dem letzten gab es ein sogenanntes Abendmahl, wo praktisch Gebete zu heidnischen Gottheiten gesprochen wurden. Also islamische und hinduistische und buddhistische Gebete. Ja, also das ist nicht so weit von uns weg, diese Warnung, wie wir vielleicht denken. Der nächste Punkt, lasst uns auch nicht Unzucht oder Hurerei treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Das finden wir in 4. Mose 25 und auch das ist durchaus vorbildhaft für uns, nicht unwichtig. Da heißt es ja, und Israel ließ sich in Sittim nieder ab Vers 1 und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Ja, also da ist eine Verquickung zwischen moralischer Hurerei, der nichtehelichen Verbindung zwischen Mann und Frau und auf der anderen Seite Götzendienst. Und es war immer schon so, dass der Götzendienst mit Hurerei verbunden war. Es war in Korinth ein Venustempel. Da gab es praktisch 1000 Prostituierte, die praktisch in diesem Tempel, in Anführungsstrichen, dieser wüsten, lästerlichen Gottheit Venus dienten. Ja. Und darüber hinaus natürlich noch viele andere. Korinth war ja eine Hafenstadt, eine Handelsstadt, wo viele Leute ein- und ausgingen. Und es war sprichwörtlich die Unmoral von Korinth im ganzen griechischen Sprachraum. Also diese Sache, da hineingezogen zu werden, wir lesen ja an anderer Stelle, dass es manche Christen gab, die haben gesagt, ja, ist eigentlich nichts dabei, zu einer Hure zu gehen. Ja? Die haben gedacht, sie können das. Ja? 1. Korinther 6 lesen wir davon. Und da musste Paulus ganz ernst reden und sagen, schaut her, wenn ihr so etwas tut, dann kommt das Zorngericht Gottes über euch. Ja? Dann werdet ihr gerichtet werden über dieser Sünde. Für uns ist vielleicht schon wichtig auch, dass wir wissen, dass für den neutestamentlichen Christen die Unzucht ja eigentlich bei den Augen beginnt, bei den Gedanken. Das ist eine gute Sache. Ich habe es jetzt erst wieder mal gelesen im Psalm 119, wo es heißt im Vers 37, ich denke, das ist in der heutigen Zeit eine wichtige Sache, sich das auch zu merken. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Und Hiob sagt er, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich nicht begehrlich nach einer Jungfrau blicke. Und das ist in einer Zeit, wo die Unzucht und Hurerei uns auf jeder Plakatwand anspringt, sicher auch eine ganz wichtige Sache zu beachten. Wir müssen auf unser Herz achten, auf unsere Gedanken und müssen da wirklich auch bestrebt sein, uns nicht verstricken zu lassen in diese Dinge, denn das ist vom Bösen und das kann uns geistlich zum Straucheln bringen. Dann im Vers 9 lesen wir, lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Das ist 4. Mose 21, diese Begebenheit. Und auch das ist durchaus für uns nicht ohne Belehrung und Warnung. Da heißt es ja, ab Vers 4, da zogen sie vom Berg Hor weg auf den Weg zum Roten Meer und das Land der Edomiter zu umgehen, aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Geht es euch auch manchmal so in der Nachfolge, dass ihr ungeduldig werdet auf dem Weg? Wenn vielleicht irgendwelche Leiden gibt, wenn es vielleicht irgendwelche Dinge gibt, die Gott uns vorenthält, wo Gebetserhörungen vielleicht sehnlich erwünscht werden und Gott gibt sie noch nicht. Ich denke, wir sind auch in der Gefahr, manchmal ungeduldig zu werden auf dem Weg. Und dann kommt die nächste Stufe. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Das ist das zweite Mal, dass sie das Manna lästern. Das ist interessant, ja? Also man merkt richtig, der fleischliche Sinn dieser Leute, er hat dieses Himmelsbrot nicht wertgeschätzt. Und so geht es manchem fleischlichen Christen, vielleicht nur äußerlichen Christen, so geht er manchmal mit der Bibel um. Mit dem, was wirklich Andacht bedeutet und Gemeinschaft mit dem Herrn. Für ihn ist es etwas Langweiliges, Widerliches. Er kann damit nichts anfangen. Er wünscht sich lieber, wieder in Ägypten zu sein. Und wie mancher geht den Weg wirklich zurück nach Ägypten. Damals kam das Gericht der Schlangen über das Volk. Viele starben. Und dann kam diese bemerkenswerte Sache, die in Johannes 3 angeführt wird, wo Gott dem Mose gesagt hat, er soll eine Schlange machen und auf ein Holz hängen. Und wer diese Schlange ansieht, ein Bild für den gekreuzigten Christus, der wird von seiner Sündenkrankheit heil. Ja, ein wunderbares Bild auf dieses rettende Evangelium. Aber hier ist die Warnung. Lasst uns nicht Christus versuchen, auf die Probe stellen. Kann uns Gott auch wirklich das geben, was wir wollen? Und letztlich auch offene Rebellion gegen Gott, gegen Christus. Es bedeutet ja auch ein Stück, ja, wir wollen doch mal sehen, ob der Herr wirklich der allmächtige Herr ist, der so etwas straft. Das glaube ich gar nicht. Oh, Christus ist ganz anders. Der straft doch nicht. Der ist nur Liebe. Das hört man auch manchmal heute. Ja? Aber Paulus zeigt hier, Christus straft sehr wohl. Gerade wenn seine Heiligen, die er mit seinem Blut erkauft hat, sich gegen ihn auflehnen und ihn versuchen. Wir lesen ja im 11. Kapitel, dass manche Korinther gestorben waren schon, weil sie das Mahl des Herrn auf eine unwürdige Weise begangen hatten. Ja, also es gab damals schon Gericht. Es war vor dem Hintergrund tatsächlichen Gerichts, das Christus ausgeübt hat, dass er hier diese Warnung ausspricht. Und auch heute ist es so, wer den Herrn Jesus herausfordert und mutwillig sündigt und mutwillig meint, er könne seine falsche Freiheit ausleben, dass er manchmal sehr, sehr ernste Züchtigungen hinnehmen muss. Es ist nicht harmlos. Murrt auch nicht, Vers 10, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Das finden wir in 4. Mose 14, Vers 1 bis 4. Und auch das ist ganz interessant, wenn wir das so ein bisschen auf uns wirken lassen. Da ging es ja um diese böse Nachricht, dass das Land ein schlechtes Land sei, dass die Einwohner fressen würde. Und da heißt es, und alle Kinder Israels, Vers 2, murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Ja, also das noch einmal, Murren, Unzufriedenheit mit den Führungen Gottes. Ist es keine geistliche Gefahr für uns? Ich weiß es nicht. Es gibt manchmal Führungen Gottes, die sind nicht so ganz einfach zu tragen. Können wir da drunter bleiben, Ja sagen, uns demütigen und auch sagen, Herr, diese Dinge sind gut für mich. Ich brauche sie ganz offensichtlich, sonst hättest du sie mir nicht gesandt. Das ist die geistliche Haltung, die der Herr eigentlich möchte. Aber wir können auch in die Gefahr kommen, unzufrieden zu werden und zu murren gegen den Herrn. Und das führt auch bei uns manchmal dazu, dass wir in Nöte kommen. Also hier gibt der Apostel Paulus ganz praktische seelsorgerliche Hinweise und Mahnungen, die auch wir gut tun zu beachten. Es sind Vorbilder. Sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Nun, da können wir, denke ich, drunter verstehen, dass all die vorhergehenden Weltzeiten, die Heilsabschnitte in Gottes Handeln von Adam über Abraham bis Israel, dass die alle im Grund ein Stück zusammengefasst wurden im Alten Testament, um uns zu belehren, damit wir die Summe auch der geistlichen Unterweisung der vorhergehenden Menschen Gottes für unser geistliches Leben haben sollten. Also das Ende der vorhergehenden Weltzeiten. Manche verstehen es auch als Ende, eben Endzeit. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Wir dürfen auf der einen Seite wirklich Heilsgewissheit, Heilsfreude in dem Herrn Jesus haben, wenn wir ein zuchtvolles, geheiligtes Leben mit dem Herrn führen. Wenn wir aber mit Sünde spielen, wenn wir vom Herrn abgeirrt sind und auf falsche Wegen gehen, dann sollten wir uns nicht auf irgendeine falsche Selbstsicherheit, auch nicht Heilssicherheit verlassen. Sondern dort muss man sagen, du bist auf einem verderblichen Weg. Wenn du so weitermachst, dann geht das schief. Dann führt es ins Verderben. Kehr um. Ja? Also, denn das war genau die Gefahr für die Korinther. Und deswegen sagte, du meinst, du stehst. Es ist schön, wenn es so ist, aber hab Acht, dass du nicht fällst. Wisst ihr, wir können nicht fallen, wenn wir uns kindlich und einfältig und gehorsam an den Herrn Jesus halten. Da sind wir sicher. In der Verbindung mit unserem Hirten passiert uns ganz gewiss nichts. Aber ein Schaf, das von seinem Hirten abgeirrt ist und eigene Wege geht, dem darf man nicht sagen, ja, bei deinem Hirten bist du sicher. Ja, das ist, sagt die Bibel auch nicht, sondern da sagt sie Warnungen. Und ich denke, das müssen wir auch so stehen lassen. Und nun kommt ein wunderbares Trostwort im Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchen betroffen. Das heißt, Prüfungen, die eigentlich auf einer menschlichen Ebene liegen. Ja, das waren vielleicht solche Dinge wie ein gewisser Druck von der heidnischen Umgebung, diese Verlockungen, Einladungen von den Leuten, die sie zum Götzendienst wieder führen wollten. Und jetzt kommt diese Verheißung, die schon viele Christen getröstet hat. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung oder Prüfung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Wunderbarer Trost, ihr Lieben, und das ist so wichtig für uns, denn wir stehen alle in Prüfung. Wisst ihr, wenn euer Glaube echt ist, dann wird er geprüft. 1. Petrus 1. Wenn euer Glaube unecht ist, dann kann es sein, dass da gar keine Prüfungen sind, dass alles glatt läuft und alles ganz toll ist, aber das ist eher ein Grund zur Selbstprüfung. Ja, wir müssen geprüft werden, weil der Glaube, unser Glaube ist Gott kostbar und er will, dass dieser Glaube wächst und tiefer wird. Deswegen sendet er Bedrängnisse, Nöte, Prüfungen, Versuchungen. Aber wenn wir in der Schule Gottes bleiben, wenn wir Gott vertrauen und ihm folgen, dann gibt es diese Verheißung. Gott wird dafür sorgen, dass diese Versuchung nicht über unser Vermögen hinausgeht. Und er hat schon vorher den Ausgang. Ist doch etwas Wunderbares, dass wir einen Gott haben, der den Ausgang für uns schon bereitet hat, bevor die Versuchung überhaupt bei uns angefangen hat. Ja? Wir dürfen also immer wissen, es gibt ein Ende des Tunnels. Gott hat es bereitet. Wir bleiben nicht stecken, wenn wir mit dem Herrn durchgehen. Ja? Und das ist ein ganz großer Trost, der schon viele Christen getröstet hat. Ist auch wichtig, Gott selber versucht uns nicht, aber er lässt zu, dass Versuchung über uns kommt. Wir sehen das beste Beispiel an Hiob, das kann ich jetzt nicht ausführen, aber wenn wir diese Geschichte dazu sehen, kommt genau das auch raus. Ja? Hiob sagt dem Satan immer, hier ist deine Grenze. Du darfst zwar sein Eigentum anrühren, ihn selber aber nicht. Du darfst zwar seine Gesundheit anrühren, aber nicht sein Leben. Ja? Und so sind wir sicher in dem Herrn und gehen durch die Prüfung in dem Wissen, Gott gibt den Ausweg aus der Prüfung. Und jetzt kommt Paulus zu sprechen auf dieses Problem, dass einige Korinther meinten, sie könnten in den Götzentempel gehen und dort an den Opfern teilnehmen. Und deswegen sagt er noch einmal, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich rede ja mit Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Seht das Israel nach dem Fleisch. Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Ihr seht, jetzt redet Paulus recht ernst. Ja? Er sieht die Gefahr, dass diese Korinther wirklich in Gefahr, in Not, in Verderbnis kommen, wenn sie nicht den Götzendienst mit aller Kraft meiden. Und er sagt ihnen jetzt etwas über die Gemeinschaft am Tisch des Herrn beim Brotbrechen. Der Kelch des Segens oder des Preises, der Danksagung, den wir segnen, das heißt, für den wir danksagen, für den wir Gott preisen, so könnte man das, denke ich, ausdeuten, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Auch hier wieder, ist heißt nicht identisch. Ja? In dem Kelch ist nicht die Gemeinschaft. Ja? Sonst hätte jeder, der den Kelch an den Mund nimmt, jetzt habe ich Gemeinschaft mit Christus. Das ist Magie, Zauberei, heidnisches Verständnis. Ja? Sondern dieser Kelch bedeutet, er ist ein Sinnbild für die Gemeinschaft, die die Gläubigen am Blut des Christus haben. Das heißt, jeder, der den Herrn Jesus wirklich angenommen hat, als Herrn und Erlöser, er hat Anteil an dem für ihn vergossenen Blut Jesu Christi. Und jeder, der nicht den Herrn Jesus angenommen hat als Herrn und Erlöser, der hat keinen Anteil an dem Blut. Das Blut hilft ihm gar nichts. Es rettet ihn nicht. Es gibt ihm keinerlei Gerechtigkeit, wenn er es nicht persönlich im Glauben und in der Unterwerfung unter Christus für sich annimmt. Ja? Also in der heutigen Namenschristenheit halten sich die Leute an dem Zeichen auf und sagen, es ist ein Sakrament. In dem Moment, wo ich das Abendmahl nehme, sind mir die Sünden vergeben. Ja, das sagt die katholische Kirche, sagt auch die evangelische Kirche. Aber die Bibel sagt es überhaupt nicht. Sondern die Bibel sagt, wenn ich am Mahl des Herrn teilnehme als ein wiedergeborener Gläubiger, dann bezeuge ich damit, dass ich Anteil habe an der Wirksamkeit des Blutes Jesu Christi für mich. Es reinigt mich, es hat meine Vergebung und Annahme bei Gott bewirkt. Aber das ist ein Zeichen und die Gemeinschaft liegt nicht in dem Kelch, sondern die Gemeinschaft liegt in unserer persönlichen Herzensbeziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Und genauso das Brot, die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Wir haben alle Anteil an dem Leib des Christus, soweit wir wiedergeboren sind. Und das soll dieses Brot ausdrücken. Es ist ein Zeichen dafür, ein Sinnbild für diesen Gemeinschaft des Leibes des Christus, aber durch das Essen des Abendmahls gehören wir nicht zur wahren Gemeinde. Ja? Das kann nicht sein, sondern nur durch unsere Bekehrung und Wiedergeburt. Ja, und er zeigt jetzt auch, die Israeliten, die Priester zum Beispiel, die Opfer essen, die waren, hatten Anteil an dem Altar. Sie waren heilig, weil der Altar und das Opfer heilig war. Ja? Sie durften auch das Opferfleisch nur an einer heiligen Stätte essen. Und nur die, die sich geheiligt hatten, durften es essen. Ja, das war im dritten Buch Mose so vorgeschrieben. Und es zeigt auch etwas, eben was Paulus den Korinthern vermitteln will. Dieses Opfermahl, dieses Gedächtnismahl ist ein heiliges Mahl. Wir können damit nicht spielen. Wir können es nicht verbinden mit Götzenopfermahlen. Nicht, dass ein Götze etwas sei, eine Macht sei in dieser Welt oder ein Götzenopfer etwas Besonderes bedeutet. Nein, das meint Paulus nicht. Aber, und das ist eine ganz wichtige Wahrheit, die auch im Alten Testament schon gesagt wird, die Heiden opfern das, was sie opfern, den Dämonen, den bösen Geistern. Das Götzenbild, ne, das ist ein Stück Holz oder ein Stück Stein. Ja, im Jesaja heißt, ne, es wackelt manchmal, muss man einen Nagel reinschlagen, damit es richtig hält. Lächerlich. Aber hinter den Götzen stehen böse Geister. Ja, ich lese nur mal vielleicht da ganz kurz 3. Mose 17, Vers 7, um das deutlich zu machen, dass das schon im Alten Testament geoffenbart war, dieser Zusammenhang von Götzendienst und Dämonen. Da heißt es, von dem Volk Israel wohlgemerkt, und sie sollen von nun an ihre Opfer nicht mehr den Dämonen opfern, denen sie nachhuren. Ja, also die Götzenopfer waren Opfer für die Dämonen. In 5. Mose 32, Vers 17 steht es auch nochmal, ja, dass hinter diesen Götzen tatsächlich böse Geister aus der Finsterniswelt stehen, die die Menschen verführen und aber auch eben verderben. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgenommen waren, die eure Väter nicht fürchteten. Ja. Also so geht Paulus darauf zurück und sagt, schaut her, wenn ihr in diesen Götzenopfertempel geht, dann habt ihr Gemeinschaft mit diesen bösen Geistern, denen dort geopfert wird. Und dieses Opfermahl bedeutet, dass ihr bezeugt, ihr seid in Gemeinschaft mit diesem Götzen, sei es jetzt Jupiter oder Venus oder was auch immer. Und das will der Herr nicht. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Also auch im Alten Testament war es so, dass der Herr wirklich mit Gericht geantwortet hat, wo die, die er erlöst hatte, sich mit diesen bösen Geistern letztlich mit dem Feind eingelassen hatten. Und es ist auch klar, echte Liebe ist eifersüchtig. Sie will denjenigen, den sie erlöst hat, wirklich für sich haben. Das finden wir auch in 2. Korinther 11, diese eifersüchtige Liebe, dass Christus eine keusche Jungfrau bekommt, eine unberührte Jungfrau, die nicht befleckt ist von unzüchtigen, hurerischen Beziehungen mit anderen Göttern und Geistern. Und deswegen war das so ernst für die Korinther. Sie mussten diese Verbindung mit dem Götzendienst auf jeden Fall abbrechen. Sonst würde der Herr unter Umständen mit Gericht antworten. Und wie gesagt, es waren schon einige in ihrer Mitte gestorben. Das war Realität. Nun möchte ich doch den letzten Abschnitt auch noch auslegen. Da geht es dann grundsätzlich um Regeln, wie wir im Alltag mit unserer Freiheit umgehen, mit dem Gewissen des anderen. Und es sind eigentlich ganz wunderbare Grundregeln für unser Alltagsleben, die der Apostel Paulus uns hier nennt. Ich lese mal ab Vers 23. Es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das esst, ohne um des Gewissens willen nachzuforschen. Denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Und wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr hingehen wollt, so esst alles, was euch vorgesetzt wird und forscht nicht nach um des Gewissens willen. Wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Götzenopferfleisch, so esst es nicht um dessen Willen, der den Hinweis gab, und um des Gewissens willen, denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Denn warum sollte meine Freiheit von dem Gewissen eines anderen gerichtet werden? Und wenn ich es dankbar genieße, warum sollte ich gelästert werden über dem, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß, so wie auch ich in allen Stücken allen zu gefallen lebe und nicht meinen Nutzen suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Es gibt ja auch heute manchmal so richtig schöne Gesetzesstreitigkeiten unter Christen. Dort, wo es darum geht, ja, was darf ich denn nun und was ist verboten? Ist es verboten, dass ich ins Fußballstadion gehe? Ist es verboten, dass ich ins Kino gehe? Ist es verboten, in die Disco zu gehen? Was sagt denn die Bibel? Tja, und schaut, der Apostel Paulus lässt sich überhaupt nicht auf gesetzliche Streitereien ein. Es ist interessant, die Bibel enthält keine Liste von Geboten und Verboten, die jeden einzelnen Punkt unseres Alltagslebens regeln. Das ist auch im Neuen Testament schon ziemlich anders als im Alten Testament, wo viele Einzelheiten des Alltagslebens tatsächlich geregelt waren. Sondern die Bibel gibt uns Grundsätze, wie wir als bluterkaufte Kinder Gottes leben sollen. Und wenn wir die wirklich beachten, dann ergeben sich die allermeisten Fragen ganz wunderbar von selber. Das Problem ist nur, wollen wir sie beachten? Paulus nennt hier zwei Grundsätze. Der größte und wichtigste, Vers 31, ob er nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und der andere, Vers 24, niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Interessant, da haben wir die beiden wichtigsten Gebote. Ja, das wichtigste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken. Ja, das ist, tut alles zur Ehre Gottes. Und dann, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja? Niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Das sind genau diese Grundregeln, die der Herr Jesus in den Evangelien gibt. Und was bedeutet es jetzt? Paulus spricht hier einige Fälle an und sagt, in einigen Fällen kannst du essen, in anderen Fällen sollst du auch zur Ehre des Gottes, der alles geschaffen hat, nicht essen. Ja? Ist auch schwierig, ja? Wenn man einem Gastgeber sagt, nein, also von dem Fleisch esse ich nichts. Das will man ja auch nicht gerne jemanden so riskieren. Ja? Aber um des Herrn willen müssen wir als Christen auch in der Gesellschaft mit Ungläubigen zu unseren Grundsätzen stehen. Ja? Unter Umständen auch mal sagen zum Beispiel, ja, also Alkohol, Schnaps, irgendwelche Sachen trinke ich nicht, danke. Ja? Einfach dazu stehen, was der Herr uns auch vom Gewissen her auferlegt. Und auf der anderen Seite eben sucht das Wohl des anderen, nicht das eigene. Ihr Lieben, wenn das in unserem Zusammenleben auch in der Gemeinde unter uns Christen berücksichtigt würde, wie schön wäre es dann? Denkt mal drüber nach. Ja? Irgendwo sind wir immer noch so, dass wir sagen, ja, zuerst mal muss ich kommen und meine Bedürfnisse und meine Meinung und meine Sicht. Und dann, wenn noch was übrig bleibt, dann kann der andere auch noch irgendwas profitieren. Ja? Aber die Bibel sagt nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen, es soll anders sein. Philipper 2, Vers 4, da lesen wir, diesen Grundsatz noch einmal, der so wichtig ist für unser geistliches Leben. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Ja. Der Herr Jesus hat nicht auf das Seine geschaut. Er hat nicht seine Schäfchen zuerst ins Trockene gebracht. Sonst hätten wir keine Erlösung. Ja. Und diese Selbstverleugnung, diese Hingabe, der Verzicht um des anderen Willen, das lehrt Paulus hier. Und dann gibt er noch diesen übergeordneten Gesichtspunkt. Ob er nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Schaut, wenn wir da unser Leben einmal danach ausrichten würden, dann würden sich ganz viele Fragen klären. Dann würden wir anders leben. Und zwar nicht aus gesetzlichem Druck, sondern aus Liebe und Dankbarkeit. Ja, der Gedanke ist ja, schaut her, Gott hat alles für euch getan und alles für euch gegeben. Er hat seinen geliebten Sohn, sein kostbarstes, nicht verschont, sondern er hat ihn hingegeben in Gericht über unsere Sünde, damit wir von unserer Schuld erlöst würden. Und jetzt sollen wir als Erlöste, als Begnadigte, denen alles geschenkt ist, unser ganzes Leben dem Herrn Jesus weihen, für ihn führen, zu seinem Wohlgefallen und damit er verherrlicht wird. Wir haben eine Situation, in der die Welt Gott schmäht, Gott lästert, Gott mit Füßen zu treten, meint, überhaupt nichts von dem lebendigen Gott und dem Herrn Jesus hält. Wir allein als Erlöste kennen den Herrn und wir sind berufen, ein Leben zu führen, dass der Herr verherrlicht wird. Das wird er zum Beispiel, wenn wir ihm wirklich gehorchen, wenn wir wirklich seinen Willen tun, anstatt unsere eigenen Interessen zu suchen. Das wird er dort, wo wir in einer geistlichen Weise Zeugnis geben für ihn auch wirklich uns bekennen zu ihm und das Evangelium weitergeben. Das wird dort getan, wo wir anders leben als diese Welt. Schaut, wenn wir weltförmig sind, wenn wir uns anpassen an die Dinge dieser Welt, dann können wir nicht zur Ehre Gottes leben. Denn diese Welt hat ja Gott verworfen, sie ist ja gottfeindlich, das sagt die Bibel ja. Wir sind gerufen, heilig zu leben, ein Leben zu führen, das auch in der Praxis ein Hinweis auf unseren Gott ist. Das geht ganz praktisch dann oft so, dass man zum Beispiel in der Nachbarschaft auf seine eigenen Rechte verzichtet und Liebe übt und vielleicht jemandem eine Hilfeleistung tut, der einen gerade vorher bös verleumdet hat oder etwas schlecht über einen, auch etwas Böses einem angetan hat. Ja, solche Dinge sind es oft. Ja, dass wir dankbar sind, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Das merken ja die Menschen, ob wir unzufrieden und murrend durch unser Leben gehen oder ob wir freudig dankbar sind, auch wenn wir vielleicht Schweres zu tragen haben. Das sind so Dinge, wo die Menschen sagen, ja, wie macht er das? Ja, wie kann das sein, dass er so eine Freude und so einen Frieden hat und man weiß doch, er hat jetzt Schwierigkeiten gehabt. Ja, das sind oft Dinge, das auch am Herzen und Gewissen der Menschen wirkt und wo wir zur Ehre Gottes leben können. Und wenn wir uns dann zum Beispiel fragen, diese oder jene Handlung, kann ich sie zur Ehre Gottes tun? Ja, das ist auch vielleicht in der Zeit des Fußballfiebers nicht schlecht, sich das mal zu fragen, was kann ich da zur Ehre Gottes tun? Das ist vielleicht auch, wenn wir unsere Kleidung anschauen, gerade auch jetzt im Sommer, wo die Welt sich immer unzüchtiger und frecher kleidet, ist es wichtig, sich zu fragen, ja, wie kann ich in meiner Kleidung den Herrn ehren und wirklich zuchtvoll, als anständig, als Mann und als Frau umeinander gehen. Ich bin ja ein Zeugnis, so oder so, mit allem, was ich sage oder tue, die Leute schauen drauf. Entweder sehen sie etwas, was Gott ehrt, oder sie sagen, naja, die Christen, die sind auch nicht anders wie wir. Ja, kann ich vergessen. Das können Ungläubige auch mal sagen. Und sind enttäuscht. Wisst ihr, das Dumme ist, die Ungläubigen wissen doch, wie wir uns als Christen verhalten sollten. Besser als wir oft. Ja, und manche sind geradezu enttäuscht, wenn Christen genauso leben wie sie, genauso reagieren wie sie, weil irgendwo haben manche doch noch die Hoffnung, dass es tatsächlich ein anderes Leben geben kann. Ja, ein heiliges Leben, ein Leben, das Gott wohlgefällig ist. Und wenn wir das versuchen, mit all unserer Schwachheit auszuleben, dann können wir Gott verherrlichen. Ja, da geht es auch darum, dass wir dann nicht irgendjemand zur Sünde verleiten, dass wir kein Anstoß sind, weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes. Das heißt auch, dass wir in unserem Verhalten nicht uns unnötig irgendwo an kulturelle Besonderheiten stoßen und uns falsch benehmen. Das ist zum Beispiel wichtig auch im Umgang mit Moslems. Ja, das ist wichtig im Umgang mit Ausländern zum Beispiel, dass wir auch ihre Sitten respektieren, soweit sie nicht völlig unbiblisch sind. Ja, dass wir ihnen entgegenkommen auf der gleichen Ebene, anstatt irgendwo ein kulturelles oder materielles Treppchen zu besitzen. Ja, ein Missionar, der im Mercedes oder in einem furchtbar teuren Auto da vorfährt und will irgendwelchen Armen in Lateinamerika das Evangelium predigen, ja, das ist zum Beispiel auch ein Anstoß. Ja, das geht nicht, da muss man eben auch zu Fuß laufen, ja, oder auch sich einfach kleiden und einfach leben. Solche Dinge meint Paulus hier. Er sucht den Nutzen der vielen, damit sie gerettet werden. Er stellt seine Eigeninteressen zurück. Er lebt in Hingabe an den Herrn Jesus. Und dieser letzte Vers, ich denke, er gehört mit zu diesem Abschnitt dazu, ist eben so wichtig. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Paulus war ein Vorbild. Er hat es gewusst, er konnte das in Demut sagen. Seid meine Nachahmer. Schaut, ich denke, wir sollten wirklich auch von diesem Vorbild von Paulus lernen, das uns in der Schrift gegeben wurde, weil er den Herrn Jesus selber nachgeahmt hat und ihm nachgefolgt ist. Und auf der anderen Seite sollten wir uns auch überlegen, ihr Lieben, auch wir selber sind Vorbilder, ob wir es wollen oder nicht. Die Brüder, die Geschwister, die Verantwortung tragen als Mitarbeiter in der Gemeinde nochmal in besonderer Weise. Aber jeder Christ ist ein Vorbild, auch für den anderen. Was sieht dein Bruder, deine Schwester an dir, wenn du in die Versammlung kommst? Ist es etwas Ermutigendes, etwas, was ihn in der Heiligung, in der Nachfolge anspornt? Oder ist es etwas, was ihn womöglich anreizt, auch mitzumachen bei dem allgemeinen Sog zur Weltförmigkeit, zu faulen Kompromissen? Das ist eine Frage. Gott sieht uns Gott möchte, dass wir Vorbilder sind in der Gemeinde zum Guten. Dass wir in einer guten Weise übereinander reden, dass wir Liebe üben, Vergebung üben, dass wir das Wohl der Gemeinde, das Wohl der anderen suchen. Und dann werden auch andere ermutigt, auf eine ähnliche Weise zu handeln. Wenn wir dagegen das nicht tun, dann ermutigen wir in Anführungsstrichen andere, auch fleischlich und letztlich zerstörerisch zu handeln. Ja. Also lasst uns doch auch das sehen, dass der Herr möchte, dass wir ihm nachfolgen, ihm nachahmen, Paulus als unser Vorbild nachahmen, damit wir selber auch ein Vorbild sein können, damit wir andere ermutigen können, den Weg der Christusnachfolge treu zu gehen. Ich möchte zum Schluss vielleicht noch das Wort aus Epheser 5 mit uns lesen, das auch in diese Richtung geschrieben ist. Da heißt es, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Ja, so ist dieser Abschnitt des 1. Korintherbriefs eine liebevolle Mahnung des Apostels an Christen, die vielleicht ganz ähnlichen Versuchungen und Problemen ausgesetzt sind wie wir heute, mal ganz nüchtern gesprochen. Und er zeigt ihnen, wenn ihr diesem heiligen, herrlichen Herrn angehört, der sein Leben für euch geopfert hat, dann lebt doch dementsprechend. Dann lasst euch nicht versuchen, in Sünde, in Zuchtlosigkeit, in üblen Dingen euch zu verstricken, sondern lebt heilig, lebt zur Ehre dessen, der sein Leben für euch gegeben hat. Und ja, schaut auf den Herrn Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat uns geliebt und sich selbst für uns gegeben als ein Schlachtopfer. Und wenn wir ihm nachfolgen und ihm dienen, dann leben wir auch ein Leben zur Ehre Gottes. Möchte der Herr uns da allen Gnade dazu schenken. Amen.